zwischen Christen, die haben sich gegenseitig verklagt. Er legt die Lehre von dem Leib Christi als Tempel des Heiligen Geistes. Der Leib Christi ist jetzt der Tempel des Geistes, so wie im Alten Testament der Tempel die Wohnung war für Gott. Er gibt praktische Anweisungen, wie mit Witwen umzugehen ist. Oder in Korinth gab es viele Leute, die ihm entgegenstanden, die gesagt haben, dieser Paulus, der ist doch ein komischer Typ. Da begründet er, warum das alles nicht so ist. Er kämpft um seine Korinther. Ich vermute, dass Paulus wochenlang mindestens an diesen Brief geschrieben hat. Um euch ein Gefühl dafür zu geben, schreibt den doch einfach mal von Hand ab, dann wisst ihr, wie lange alleine schon das Schreiben gedauert hat. Und jetzt muss man auch noch das Grundkonzept dahinter entwickeln, die Ideen, die Gedanken, den Fluss da drin. Also er hat wochenlang wahrscheinlich damit gerungen und das alles aufgeschrieben. Und er hofft, dass die Gemeinde davon zurechtgebracht wird. Und dann hat er alles geschrieben, es sind auch wundervolle theologische Wahrheiten drin, alle aufgeschrieben, alles von sich gegeben. Dann kommt das letzte Kapitel, da kommen dann noch, nachdem er sein Pulver so ein bisschen verschossen hat, nachdem er alles gegeben hat, kommen dann noch praktische Dinge. Die Geldsammlung für die Heiligen in Jerusalem. In Jerusalem sind Leute, die Geld brauchen, wegen einer Hungersnot. Er schreibt praktische Sachen, wie sie das handhaben sollen, dann Reisepläne, ich will zu euch kommen. Wenn Timotheus kommt, so ein bisschen aus dem täglichen Leben. Und dann bricht es nochmal aus ihm vor. Und er fasst seinen Brief noch einmal zusammen. Und er sagt, wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Das ist der Korintherbrief in einer Nussschale. All eure Dinge lasst in Liebe geschehen, geht's weiter und dann macht er weiter mit Grüßen und es kommt nicht mehr viel. Aber dieser fundamentale Ausruf, wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark, mit dem möchten wir uns heute beschäftigen. Wir fangen mal von hinten an. Seid stark. Ein geübter Bibelleser hat sofort im Hinterkopf, seid stark in dem Herrn, und in der Macht seiner Stärke. Also nichts, was wir aus uns selbst vorbringen können, sondern etwas, was davon spricht, mit Gott zusammen zu sein, in Christus zu sein, an Christus angebunden zu sein und er zieht an einem. Also, seid stark, nicht aus euch selbst und nicht dadurch, dass ihr fähiger und fähiger werdet, sondern dadurch, dass ihr näher und näher kommt. Ja? Könnt ihr damit leben, mit so einer Definition? Oh, ich sehe schon, die ersten sind schon. Irgendwer ausgestopft von euch oder ist Bewegung? Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Ist aber nicht mein eigentliches Thema heute. Trotzdem, diese Stärke, die kommt vom Herrn. Seid mutig. Seid mutig. Mut heißt, das zu tun, wovon man erkannt hat, dass es richtig ist. Mut zu definieren, das ist ganz schön schwierig, weil auf der einen Seite kann man Mut leichter definieren, dadurch, dass man sagt, das Gegenteil von Mut ist Feigheit. Naja gut, mit der Definition ist Mut dann auch Tollkühnheit, aber das stimmt nicht. Also Mut ist zu erkennen, das ist das Richtige und egal welche Konsequenzen das hat, das Richtige zu tun. Ja, könnt ihr da so ein bisschen mitgehen? Also seid mutig. Mut brauchen wir vor allem, ja, wenn wir unseren Glauben leben. Der Glaube ist etwas, was uns im Gegensatz bringt zu unserer Umwelt und Umgebung. Die glauben ganz andere Sachen. Der Papst ist derzeit in Deutschland. Ich bin kein Katholik mehr. Ich bin auch kein großer Fan des päpstlichen Systems. Aber hier prallen mal eine kirchliche Einheit, eine kirchliche Welt und die Welt, wie sie heute ist, aufeinander. Und da hat jemand so nett aufgelistet, wen er alles getroffen hat. Den Bundespräsidenten, zum zweiten Mal verheiratet. Nach katholischem Recht geht das gar nicht. Die Bundeskanzlerin, zum wievielten Mal ist die verheiratet? Bitte? Auch zum zweiten Mal verheiratet. Und dann ging das so weiter. Als nächstes traf er den regierenden Bürgermeister von Berlin. den deutschen Außenminister. Dann traf er ein paar Leute, ach so, mit denen hat er kein Problem, die sind nämlich protestantisch. Ne? Also die gehören nicht per Definition zu seiner Herde. Aber mal zu sehen, alleine daran, in welche Höhen deutscher Politik und in welche Höhen der Gesellschaft, welche moralischen Standards es geschafft haben. Und dann zu wissen, ich stehe da und sage, das hier ist für mich verbindliche, ewige, unabänderliche Schrift Gottes, Wort Gottes. Da brauche ich Mut. Also, so viel zum Thema Mut. Steht im Glauben. Zum Glauben können wir gar nicht so viel sagen, das wäre nämlich eine eigene Predigt. Glaube, kann man jemand Glauben definieren? So, ganz kurz. Worum geht es beim Glauben? Vertrauen. Glauben, Vertrauen, ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Glauben ist Vertrauen auf das, was man nicht sieht, genau. Manchmal ist das Wort Gottes herrlich paradox, uns, die wir sehen, auf das Unsichtbare. Das hat Gott alle möglichen herrlichen Dinge bereitet. Glaube hat mit Vertrauen zu tun, mit dem Sehen, mit einer Übung, die viel mit Autosuggestion zu tun hat. Ich setze mich hin und ignoriere das, was gegenwärtig ist, so lange, bis Gott es ändert. Ist das Glaube? Nein. Warum nicht? Feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube hat was mit einer inneren Gewissheit zu tun. Damit, dass Gott zu einem gesprochen hat. Auch wieder mit dieser Beziehung und Nähe zu Gott. Und nicht damit, dass mir irgendwelche Äußerlichkeiten nicht passen und ich dann versuche, Gott dadurch zu zwingen, diese Umstände zu ändern, indem ich sowas wie Glauben produziere. Völlig richtig. Es gibt beim Glauben so ein paar ganz interessante Dinge. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt und im Anschluss daran haben seine Jünger gefragt, Vergebung, wie oft müssen wir jetzt eigentlich vergeben? 7-mal. Und 7-mal war schon der Hammer, ne? Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, das ist ein hübscher Grundgedanke, sondern mathematisch gesehen eigentlich 7 hoch 70-mal, was bedeutet, dass du damit ziemlich wahrscheinlich nicht zum Ende kommst, es sei denn, du hast ein Leben, das ein paar Lichtjahre lang ist. Auf jeden Fall sagt Jesus, nein, praktisch unermesslich oft. Also jedes Mal, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, sollst du vergeben. Und was sagen die Jünger als nächstes? Ganz interessant, Herr, stärke unseren Glauben. Ja, wozu? Also hinter dem Glauben steckt offensichtlich doch noch ein bisschen mehr als so diese normale Autosuggestion, Selbstüberzeugung, die da in christlichen Kreisen gelegentlich verkauft wird. Aber da möchte ich überall nicht raus auf diese Dinge. Für die, die stoppen und sagen, eine Predigt darf nicht länger als eine Stunde dauern, die Predigt beginnt jetzt. Wacht. Wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Aber wacht, kann man ja jetzt alles frei reininterpretieren. Lässt glücklicherweise viel Interpretationsspielraum, steht einfach da, wacht. Lass uns eine Sekte gründen von Leuten, die nicht mehr schlafen wollen. Kann man so mit dem Wort Gottes umgehen? Nein, deswegen bin ich darauf eingegangen, worum es überall in diesem Korintherbrief ging, was Paulus oder dem Geist Gottes, was da alles vor Augen stand. Und dann zum Schluss fasste eben zusammen, wacht. Das heißt, wenn wir da lesen, wacht, machen wir uns Gedanken drüber, was haben wir vorher gelesen, wo sollen wir wachsam sein? Damals die Korinther, wir heute genauso. Vorschläge. Wacht. Jesus kommt wieder. Das ist eine Sache, wo wir wachen sollen, ja. Vor was? Irrlehrern. Ja, sehr gut. Handlungen? Okay. Sünde? Gut, ja. Das sind so Teilaspekte, die auch im Korintherbrief vorkommen und um die es geht. Wacht. Ich habe mal versucht aufzugliedern, wo gegen oder wofür wir eigentlich wachsam sein sollen. Und das erste ist mit Sicherheit Sünde. Der Korintherbrief schreibt eine ganze Menge von Sünden, beschreibt die und sagt, dass sie nicht in Ordnung sind. Wir werden auch darauf nicht weiter eingehen, denn über diese Themen habt ihr die letzten 2000 Jahre jede Menge Predigten gehört. Und da ich die theologische Ausbildung und so weiter kenne, bin ich guten Mutes, dass es auch die nächsten Jahre nicht an solchen Predigten mangeln wird. Aber vollkommen richtig, wir sollen wachsam sein, damit die Sünde uns nicht verführt und Dinge, aus denen wir eigentlich raus sind, plötzlich wiederkommen und wieder auferstehen in unserem Leben. Aber was könnten wir sonst noch haben, wogegen wir wachen müssen? Im Korintherbrief lesen wir die verschiedensten Zustände, die in Korinth waren. Die hatten Rechtsstreitigkeiten untereinander. Was haben sie dann gemacht? Sie sind vor Gericht gegangen. Die lebten in einer Umwelt, die versaut war. Nicht wesentlich anders als unsere heutzutage. Vielleicht von den Inhalten her anders, aber von der Qualität her nicht anders. Und im Großen und Ganzen schreibt Paulus immer mal wieder, wisst ihr, was das Problem ist? Man erkennt den Unterschied zwischen euch und der Welt nicht mehr. Diese Dinge, die hier drin stehen, diese Sachen, die ihr tut, die könnte genauso gut jemand aus der Welt tun. Also, die Prioritäten, die Ziele und die Werte, die in der Gemeinde waren, waren vermischt mit denen, die in der Welt sind. Und das ist eigentlich noch schlimmer als die Sünde, weil die Sünde ist schwarz und es ist relativ leicht zu sagen, schau mal, Gott hat was anderes für dich vorgesehen. Und dann denjenigen zurechtzubringen. Aber jemand, der auf beiden Seiten hinkt, der noch so ein bisschen mehr, ein bisschen viel Welt mitbringt und ein bisschen Erlösung, ein bisschen Gnade, so jemand zu sagen, schau mal, hier und da kann man immer diskutieren. Wieso, das ist doch eigentlich nicht schlecht. Wieso, ich mache ja nur weil. Ich glaube, in vielen Bereichen ist diese Sache ein Grund für die Kraftlosigkeit und den fehlenden Ausstrahlungsfaktor im Leben vieler Christen, dass einfach Welt in uns selbstverständlich ist. Und ich finde es nicht gut. Und ich bete, dass Gott das verändert, dass Gott das aufzeigt als erstes und dass Gott es dann verändert. Jesus hatte einmal mit so einer Herde Kinder zu kämpfen. Ja? Lauter kleine, rotzfreche, schreiende Kinder halt, ja, so wie sie jetzt Gott sei Dank ein Stockwerk tiefer sind. Und Jesus nahm einen dieser und sagte, Kinder, wenn ihr nicht werdet wie dieser Lehrer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer war das mit dem Armen? Ich habe noch Plätze in der Seelsorge. Wenn ihr euch umschaut, in den Gemeinden, die ihr so kennt, und in dem christlichen Leben, das euch so umgibt, ist das nicht ganz oft so, als wäre die Geschichte so abgelaufen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Da sind die Kinder und wir sagen, schaut euch diesen Lehrer an. Der versteht was vom Wort Gottes. Der weiß, wie er sich verhält, der weiß, wie er sich benimmt. Und wenn ihr nicht alle so werdet wie dieser Lehrer, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Ja? Aber es war andersrum, dass Jesus genau die Pharisäer und Lehrer genommen hat und gesagt hat, hier, guckt euch dieses Kind an. Ihr müsst so werden wie dieses Kind. Ich glaube nicht, dass das so ein kleiner heiliger Willi war, ja, Heiligenschein, Haare, Mittelscheitel, mein Jesus, ich bin klein, mein Herz ist rein. Sondern das war ein Kind, das er eingefangen hatte. Steht da, er hat sich ein Kind geschnappt und dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, ihr müsst werden wie dieses Kind. Hallo, jetzt müssen wir aufwachen. Sonst werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Hey, das wäre mal der richtige Augenblick, um ein bisschen zu erschrecken. Da steht dieses Kind, da stehen die Lehrer außenrum und er sagt, werdet wie dieses Kind, sonst kommt ihr nicht in das Himmelreich. Später hat er zu diesen Lehrern gesagt, ihr geht selbst nicht hinein und anderen, denen ihr den Weg zeigen solltet, versperrt ihr den Weg stattdessen. Also, wacht, Das wäre doch mal was, zu wachen, oder? Das wäre doch mal was, wachsam zu sein. Einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, wow, wenn ich jetzt all das, was so läuft, was ich so mache, messe an diesem Buch da. Also, wacht. In der Seelsorge gibt es einen interessanten Grundsatz. Der heißt, du tust, was du tun willst. Könnte jetzt vielleicht jemand mal so oh sagen oder so. Du tust, was du tun willst. Also ein bisschen oh. Ja, danke. Anders ausgedrückt, an dem, was du getan hast, kann ich erkennen, was du tun wolltest. Ich meine, wer von euch wird von irgendjemand gezwungen, Arm auf den Rücken gedreht, so, du machst das jetzt. Mach die Fernseher an. Wenn du den nicht anmachst, dann. Nein, du machst den an, weil du ihn anmachen willst, oder? Ich meine, ganz viele Leute sagen mir, Jens, ich wollte eigentlich beten für jemanden. Ich wollte das und das. Ich will das tun. 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 Ja? Nicht, dass das Reich Gottes in Taten besteht, aber im Herzen haben wir diese Dinge, anders zu sein, dieser Welt das zu bringen, was die Welt braucht. Und wenn ich dann gucke, was wir tatsächlich getan haben, stelle ich manchmal fest, es ist was anderes. Ihr auch? Und deswegen möchte ich das mitgeben, dass wir das tun, was wir tun wollten. An dem, was wir getan haben, wird sichtbar, was wir eigentlich tun wollten. Wenn mir jemand sagt, du, ich habe das sowas von auf dem Herzen, meinen Nachbarn die gute Botschaft zu bringen. Wie lange wohnst du da? 18 Jahre jetzt. Der Nachbar ist immer noch der gleiche. Ja, ist immer noch der gleiche. Und hast schon mal mit ihm gesprochen? Nee. Ja. 18 Jahre und da war echt keine... Gar keine Zeit? Nee, du, das ist so ganz komisch und ganz, ja, kann ich nur sagen, Glückwunsch, du tust, was du tun willst. Du hast da was dir offensichtlich wichtig ist, aber anderes ist dir offensichtlich viel wichtiger. Also, wacht. Sollen wir nur für uns selbst wachen? Also jeder wache für sich. Sie wacht für sich und er wacht für sich und sie wacht für sich und nein? Nein. Auch das aus dem Korintherbrief, dieses gegenseitig voneinander einstehen. Gucken, wo kann ich den anderen stützen? Gucken, wo ist der andere gesundheitlich angegriffen? Ja, da kann ich für beten. Das tut ihm so unwahrscheinlich gut, wenn ihn mal jemand anruft und er weiß, ich bin nicht alleine. Also auch das Wachen für andere. Und zum Schluss noch das Wachen für die Welt. Eine kleine Geschichte. Meine Frau und ich, wir sind im Urlaub und sehen da von oben runter auf Bahngleise. Und an diesen Bahngleisen ist alles schön, ja, so, ihr müsst euch die bayerische Bergidylle vorstellen, ist alles herrlich. Und die Sonne scheint und im Hintergrund hüpft Bambi aus dem Wald. Also wirklich so kitschig, wie man sich das vorstellen kann. Und irgendwo da drüben sehen wir Kinder spielen auf den Bahngleisen. Und ich weiß ganz genau, alle 2 Stunden kommt ein Zug durch. Ich gucke auf die Uhr und stelle fest, das sind noch 10 Minuten. Das schaffen wir dahin. Die spielen da einfach so und nach einer relativen Kurve und so ein Zug, der hat eine Bremslänge von, da müsst ihr ihn fragen, er kennt das genauer, aber ein paar Kilometer sind da schon. Also wenn da einer auf dem Gleis spielt, Schicht im Schacht. Und ich will gerade so losgehen und dann habe ich doch gestoppt. Da fragt meine Frau, sag mal, was ist? Renn da hin, schaff die Kinder von den Gleisen. Da sage ich, du Mausi, die sehen so aus, als hätten sie da echt Spaß. Die sehen so aus, als würde ihnen das gefallen, was sie da machen. Das heißt, hast du noch alle? Spinnst du? Geh da hin und schaff die Kinder von den Gleisen. Ich bin ja auch jemand nicht durchgeheiligt. Ich mag das nicht, wenn man mir so Sachen anschafft und sagt, also und zweitens noch, ich weiß überhaupt nicht, ob die hören würden. Ist natürlich nur eine kleine fiktive Geschichte, aber wacht für diese Welt. Und in der Geschichte sind zwei Dinge verpackt, die uns normalerweise daran hindern, selbst wenn wir das im Herzen haben, das zu tun, anderen die Liebe Gottes weiterzugeben. Das eine ist, es sieht so aus, als hätten sie Spaß. Ja, den haben sie. Aber der führt zum Tode. Und das zweite ist, ich weiß gar nicht, ob sie hören. Ja, wäre ich trotzdem verantwortlich, hinzugehen und die Gleise zu räumen? Bevor ich sage, möglicherweise wollen sie ja nicht auf mich hören und ich lasse es lieber. Gut, also, wacht über euch selbst, wie viel Welt bei euch Eingang gefunden hat. Wacht gegen die Sünde. Wacht für die anderen. Und wacht für diese Welt, die keinen anderen Weg hat, Jesus kennenzulernen und seine Liebe kennenzulernen als uns. Und es geht weiter. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das Ganze also nicht in einer militanten Wächterhaltung. Du, ich habe dich neulich beim Gebet vermisst. Bist du dabei, geistlich abzufallen? Sondern in der Liebe. Konntest du nicht kommen? Kann ich dir helfen? Wenn das ein zeitliches Problem ist, kann ich dir irgendwie beistehen? Ja? All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Damit nicht nur wir die Liebe erlebt haben, wir haben letztes Mal gehört, damit nicht nur wir aufgefüllt sind mit diesem lebendigen Wasser, sondern damit das um uns herum sprüht und versprüht wird und die Welt erfrischt wird. So. Ich hoffe jetzt, ich habe keinen deprimiert. Und wenn doch, dann geht das mit Christus zusammen durch und lasst euch verändern. Wacht, steht fest im Glauben, seid oder werdet mutig und seid oder werdet stark. Amen.